Das Archiv der Straße. Berichte von draußen. Der Hirte. In der dritten Staffel dieses Podcasts bezieht sich die Metapher der Straße auf eine Wanderung, die eines Wanderschäfers mit seiner Herde. Auch wenn heutzutage Schafhaltung meist in Stallungen stattfindet, das typische Bild, das die meisten in ihren Köpfen haben, ist das der Herde auf der Weide, samt Schäferhund und Hirten, der mit seinen Tieren dorthin zieht, wo er Futter für diese findet, so wie es Jonas Henniger macht. Immer wenn der Herbst zu Ende geht, verlässt er mit seinen Tieren die Sommerweide und beginnt eine viermonatige Wanderung, die ihn von der Schwäbischen Alb bei Münsing hinab Richtung Donau, Richtung Biberach führt. Ab jetzt wird er an jedem einzelnen Tag des Winters draußen unterwegs sein, an jedem. An Weihnachten, an Silvester, bei Eis und Regen, bei minus 20 Grad und mit 40 Grad Fieber. Dabei sehen wir in unserer Vorstellung doch einen Hirten, der malerisch auf der Weide steht und den Blick über seine Tiere schweifen lässt. Möglicherweise ist das nicht ganz so idyllisch, wie wir uns das ausmalen. Folge 1. They love to die. Bevor es losgeht, nochmals zu diesem Bild in unseren Köpfen. Dort sieht der Hirte wahrscheinlich so aus. Ein stämmiger Riese auf einen Hirtenstab gestützt, in ein Wollcape gehüllt, wacht er über seine Herde, mit Bart, wortkarg und griesgrämig. Und wenn er mal brummend spricht, dann im tiefsten Dialekt. Nun, das trifft hier nicht ganz zu. Der Held dieser Staffel ist jung, bartlos, agil. Und was für einen Podcast auch nicht schlecht ist, er ist sehr redegewandt. Noch etwas fehlt, der Dialekt. In dieser Staffel wird ziemlich Hochdeutsch gesprochen, obwohl es von der Albra geht. Genug über die Klischees nachgedacht. Jetzt wird Jonas Henniger aus Münsing selber erzählen, wie das abläuft mit dem Wandern und den Tieren und dem Unterwegssein. Und übrigens, die Musik, die man hier im Hintergrund hört, das ist die Bad Uracher Schäfermusik. Sie spielt diese Lieder zum Schäferlauf. Das ist das große Fest der Schäferzunft, das nächste Mal wieder im Juli 2027 in Bad Urach stattfinden wird.
Von Münsingen über Auingen und Meerstetten nach Frankenhofen gelaufen, das ist hier. Und hier hinter dem Buckel fangen die Lutherischen Berge an. Das gehört noch zur Alb, das ist so eine hügelige Gegend, bisschen. Und hier in der Gegend hüte ich jetzt vielleicht noch 2-3 Wochen, außer der Schnee packt mich, dann gehe ich runter von der Alb. Das Oberland fängt erst an für mich, wenn ich über die Donau bin. Da, den Berg, seht ihr den kleinen, der da über den Buckel drüber guckt, den kleinen? Das ist der Bussen, der heilige Berg vom Oberland. Den sehe ich von Münsingen, von meiner Schafweide aus. Den sehe ich, klar, am Federsee unten. Den sehe ich ganz fast an der bayerischen Grenze. Den sehe ich von Ulm. Der ist nicht hoch, aber der liegt so zentral. Ich kann mich an dem immer orientieren jetzt, auf der kompletten Wanderung. Also ich sehe den eigentlich jeden Tag, wenn es offen ist. Im Endeffekt ist es so, ich ziehe 80 Kilometer weit weg von Münsingen, am weitesten Punkt. Aber ich ziehe solche Bögen und Schleifen und Zickzack und so. Ich ziehe jetzt noch 5 Kilometer in die Richtung und ziehe aber die 5 Kilometer wieder zurück und biege dann in eine ganz andere Richtung wieder ab. Also die Strecke, die ich im Winter mache, sind vielleicht 400-500 Kilometer oder so, was wir wirklich laufen. Aber wenn man einen Kreis ziehen wird, wären es auf der Karte vielleicht 200 Kilometer. Ich denke, dass ich so zwischen Weihnachten und Neujahr überquere ich die Donau. Ich habe an der Donau noch einen Bauern, der hat viel Fläche an einem Stück. Da habe ich immer 3-4 Tage ganz ruhig. Silvester gucke ich immer, dass ich ein bisschen weg bin von den Ortschaften, einfach dass Ruhe ist an der Herde. Weihnachten und die Weihnachtszeit gucke ich immer, dass ich ganz nah an die Ortschaften dranhüte. weil direkt nach Weihnachten sind alle vollgefudert mit Plätzchen und da kommen die Plätzchen aus den Ohren wieder raus und dann kommt der Schäfer um die Ecke und dann bringt man dem Kaffee und Plätzchen. Da brauche ich praktisch abends nichts mehr zum Essen. Und dann ist es ja dumm, wenn man da in der Zeit irgendwo in die Wälder hütet oder so, also auf irgendwelchen Waldwiesen, wo niemand hinkommt. Nö, also um Weihnachten rum, da hüte ich immer schön direkt an den Ortschaften dran. Also das sind so die Überlebensstrategien, sage ich mal. Ich habe die immer im Blick, die Lämmer. Es passieren so kleine Unfälle wie das gestern, dass das Lamm halt am Zaun vorbeiläuft und dann Panik kriegt und in die Dunkelheit abhaut. Hat sich halt erschreckt und dann sind die wie blöd, wie dumm. In die Nacht, in den Regen, ohne Orientierung und rennen einfach geradeaus. Es ist halt der Fluchtinstinkt. Das haben Schafe einfach, wenn der Wolf kommt oder wenn sie sich erschrecken. Und das Problem war, dass das Lamm auf eine Wiese geflohen ist, wo rechts ein ziemlich stark fließender Bach war und links der Wald. Das ist abgehauen und ich bin nach 30 Sekunden hinterher gerannt im Endeffekt. Und da war es aber schon weg. Es war einfach weg, wie vom Erdboden verschluckt. Der Schäfer gibt sein Leben für das Lamm, das Verlorene. Ja. Also das ist vielleicht übertrieben, aber ich war schon ziemlich verzweifelt jetzt gestern Abend, dass ich die Suche halt aufgeben musste, weil es war einfach nicht mehr sinnvoll, in dem dunklen Regen, Sturm das Lamm zu suchen. Aber ich habe sehr schlecht geschlafen, habe jedem, dem ich begegnet bin, von meinem verlorenen Lamm erzählt. Und eben mein Kollege ist heute Morgen rumgefahren, hat es gesucht. Da hilft man sich dann schon, auch bei einem Lamm. Jedes Lamm zählt. Das ist jetzt kein wirtschaftliches. Wie gesagt, ich habe nicht vor, dieses Lamm jemals zu schlachten. Aber dieses Lamm ist gerade an meinem Geburtstag geboren. Und deshalb, nee, man gibt alles für jedes Tier. Ich habe ja die Verantwortung. Das geht einem schon persönlich, wenn man eins verliert. Und ich habe sehr viele Tiere dabei und ich kenne die Tiere, die verloren gehen könnten. Und deshalb beobachte ich immer meine Pappenheim sozusagen. Haben wir jetzt auch gesucht und gehofft und gebangt die ganze Nacht, aber wir haben es ja Gott sei Dank wieder. Es ist durch den Zaun geschlüpft. Bei sowas, da macht man halt so Sachen, keinen Strom auf dem Zaun oder so. Ich habe ja immer Strom nachts auf dem Zaun, damit nicht der böse Wolf oder sonst wer kommt, dass die Schafe nicht ausbrechen. Aber heute Nacht nicht, um dem Lamm die Chance zu geben, wenn es kommt, kann es wieder reinschlüpfen durch den Zaun. Und das, Gott sei Dank ist es zurückgekommen. Das war eine sehr große Freude. Ja, ja, es ist wieder bei der Mutter, ja. Es ist reingeschlupft heute Nacht. Gott sei Dank, also ich habe mich ganz gefreut eben, das war wirklich gut. Ich habe gestern mit meinen drei Hunden, die suchen ja auf Kommando, die kennen jetzt ja Lämmle suchen. Aber bei dem, da war Wind von der Richtung und das Lamm ist zack, wie blöd, ins Dunkel. Da war es ja schon dunkel dann. Und dann Regen, Wind, Dunkel.
Ich habe noch gedacht, gestern um 6 Uhr jetzt gerade erst raus.
Ich habe halt spät einpircht, weil ich wusste, jetzt bei dem Seich und die Schaf, das wollen sie nicht gescheit fressen. Und da dachte ich, jetzt hütst du bis zum Schluss. Weil normal gucke ich immer, dass ich beim Tageslicht noch reinkomme, damit sowas nie passiert. Weil das passiert sowas, dass sie dann außen vorbeigehen. Und ich habe also einige Stunden noch gesucht, habe heute Morgen andere Leute noch suchen lassen, bis ich bei der Herde war und niemand hat es gefunden. Und jetzt lag es halt einfach im Birch neben der Mutter. Ja. Da super ist das schön. Verlorene Lämmchen übrigens da.
Ah, ja, ja.
Ja, es bibbelt schon Gras, es tut so, als würde es fressen, dabei kann es noch gar nicht fressen. Hat ein schlechtes Gewissen vermutlich. Gott sei Dank ist es wieder da. Ja, ich bin Jonas Henniger, ich bin 34 Jahre alt, ich bin Schäfermeister. Also ich bin aufgewachsen in der Schäferei, mein Vater ist Schäfer, dem sein Vater war Schäfer und dem sein Vater war Schäfer und so ging es eigentlich immer zurück. Walli raus in die Furche, Walli, Walli raus. Meine Mutter ist Tierärztin, ich bin der Jüngste von 4 Kindern. Und es war eigentlich klar, dass mein älterer Bruder Schäfer werden sollte. Der wurde dazu aufgebaut, sagen wir es mal so. Ich wollte, klar, als Kind habe ich immer gesagt, ich werde Schäfer. Und dann mit so 15, 16, wo es dann ernst wurde, habe ich gesagt, ich werde auf keinen Fall Schäfer. Das ist mir viel zu langweilig. Ich wollte eigentlich zur See fahren, unbedingt. Ich wollte Abenteuer erleben, die Welt sehen. Ich habe dann auch ein Praktikum gemacht bei der Marine in Kiel. Hat mich unglaublich fasziniert. Aber der Teil mit der Bundeswehr hat mir dann nicht gefallen. Und der Klassiker, ein kleiner rotgesichtiger Unteroffizier, der wie im Film rumgeschrien, rumgemacht und dies und das. Ich war auf einem Minenjagdboot, in der Kieler Bucht waren wir auch unterwegs und so. Es war unglaublich spannend und ich wäre unglaublich gern zur See gefahren, aber der Bundeswehrkram hat mir dann nicht in den Kram gepasst, weil ich kann mich nicht unterordnen. Ich definitiv nicht. Und man muss sich halt immer unterordnen bei denen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, naja, dann mache ich halt doch mal Praktikum noch bei einem Schäfer. Da war es dann so, dass mich der Mann so fasziniert hat, der war ganz alt schon, aber der hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, ja, doch, so will ich werden. Dann verzichte ich halt auf meine Auslandsträume etc. und Abenteuer und werde Schäfer. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht, 3 Jahre. Und danach bin ich nach Neuseeland und habe als Schäfer gearbeitet und habe dann später meinen Meister gemacht, 2 Jahre in Bayern. Bin danach nach Südfrankreich als Schäfer, nach Nordengland, nach Schottland, auf die Falklandinseln, nach Chile und nach Argentinien. Habe die Welt dann doch noch gesehen und sehr viele Abenteuer erlebt. Und immer als Schäfer, habe immer als Schäfer geschafft. Und tatsächlich der Witz war, dass mein Bruder, der eigentlich Schäfer werden sollte, hat die Ausbildung angefangen, hat sie dann nach einer Woche abgebrochen und hat stattdessen dann Tiermedizin studiert und ist heute Tierarzt. Ich sollte nicht Schäfer werden, ich wollte nicht Schäfer werden und doch, das ist das, was bei mir heute ist. Alles anders kommen als gedacht so, aber ja, also ich will auf keinen Fall einen anderen Beruf machen. Es ist Gold wert, diese Wiese. Das ist eigentlich eine Kuhweide, die ist immer beweidet worden, die wird jetzt aber nur noch gemäht. Sieht man ein bisschen, dass zu viel Gülle drauf kommt durch den Ampfer. Aber egal, es gibt hier noch Artenvielfalt an Pflanzen. Hier wächst ein bisschen Löwenzahn, aber viel Spitzwegerich sieht man hier. Und den picken sich die Schafe gerade raus. Und der Spitzwegerich ist wie Medizin für die Schafe. Weil was die jetzt fressen, die Zwischenfrucht und den Ackerauswuchs, bringt Fleisch, Energie und alles, aber nichts, was gesund macht. Und diese, deshalb hängen die sich jetzt so her, das ist unglaublich gesundes Futter. Davon kriegen sie kein Fleisch, aber Resistenz, also die einfach Gesundheit. Und es ist wichtig für die Pansengesundheit jetzt, dieses Futter. Es ist ein bisschen rauer, ein bisschen Struktur. Die Schafe werden jetzt voll gefudert. Bis heute Abend sind die pappsatt. Und dann schlafen die. Und dann brauchen die aber morgen früh einfach noch Zeit zum Wiederkäuen. Das wäre ungesund, mit denen vor um 11 Uhr rauszugehen. Da sagen die Bauern immer, die Schäfer sind faul, weil sie morgens um 5 Uhr nicht wie die zum Melken gehen. Und die Schäfer schlafen alle so lang. In der Regel schaffen wir dann schon was anderes. Gerade dann schneiden wir morgens aus. Oder wir müssen auch viel Flächen abfahren. Oder was anderes machen einfach im Betrieb. Aber vor um 11 Uhr lasse ich die Schafe nie raus. Und wenn es 11:30 Uhr wird, ist auch nicht schlimm. Schafe sind ganz anfällig in der Verdauung, vom Verdauungsapparat. Habe ich ja vorhin gesagt, mit den Äpfel und so, die müssen langsam an alles gewöhnt werden. Und das ist jetzt gut, das stabilisiert den Pansen. Also ich treffe hier Entscheidungen über Leben und Tod, und zwar stündlich. Das denkt man nicht. Und ein Schäfer so, wow, ist das schön in der Sonne. Der Schäfer steht entspannt dabei, langweilt sich. Ja. Der Schäfer muss Entscheidungen treffen, die vielleicht falsch sind. Und dann hat er ein Problem. Dieses Schaf da, das da steht, und nicht frisst. Der Pansen ist gebläht. Das bedeutet, das hat Futter gefressen, was Gas bildet, kleine Gasbläschen, und das drückt jetzt. Das bedeutet, dieses Schaf braucht jetzt einfach Zeit, und dieses Futter ist jetzt optimal Zeit, um damit durch Speichel und Wiederkäuen die Gasbildung runtergeht. So, wenn das jetzt nicht geht, wenn ich jetzt zulaufe durch den Wald 2 Kilometer, 3 Kilometer, 4 Kilometer, dann kippt das Schaf um und ist tot. Ich habe vor 2 Jahren haben wir Luzerne gehütet. Das ist so das Schlimmste, was bläht, sage ich mal, weil es extrem, ja, es bläht einfach extrem im Pansen. Es bildet extrem viel Gas. Und da sind uns, ich glaube, 5 Schafe verendet. Wir konnten ein paar notschlachten. Aber das ist so, du hütest das falsche Futter und dann hat es Sturm gehabt, Wind, Südwestwind. Und die haben gegen den Wind gefressen und die sind umgefallen wie die Fliegen. Also das ist hier das Wichtige, dass man das ganz genau beobachtet. Was fressen die Viecher? Wie lang, wo, in welche Richtung? Alles ist wichtig. Die sind gestorben damals, weil sie gegen den Wind gefressen haben. Es hat gezogen und die haben damit mehr Luft aufgenommen. Hätten die in die andere Richtung gefressen, wäre vielleicht gar nichts passiert. Ja, das sind so Kleinigkeiten, Feinheiten, die ein Wanderschäfer beachten muss. Aber ich hüte manchmal Flächen nicht, weil sie falsch im Wind liegen. Also dann hüte ich es am nächsten Tag vielleicht, wenn es windstill ist oder sonst was. Aber wenn ich weiß, die Schafe sind dieses Futter nicht gewöhnt, und ich hüte es dann zum falschen Zeitpunkt, kann das tödlich sein. Das müssen nicht nur 5 sein, das können auch mal 50 sein. Und dann stellt sich halt die Frage, ob meine Winterweide dieses Jahr noch finanziell tragbar ist. Oder ob ich jetzt einfach so viel Verlust gemacht habe, dass ich einfach für umsonst hier stehe. Deshalb... Ja, solche Schafe, die fängt jetzt wieder an zu fressen, aber die drückt rum, da muss man einfach aufpassen. Das liegt jetzt daran, dass die Schafe 2 Wochen brauchen, um sich umzustellen, und wir sind erst seit 1 Woche unterwegs. Ich bin erst am Montag losgelaufen. Das heißt, die können noch nicht umgestellt sein vom Pansen. In 2 Wochen können die alles fressen, was sie wollen, zu jeder Zeit. Nicht gegen den Wind, aber viel leichter.
Das Schaf selber blickt es nicht, sich dann anders hinzustellen.
Wenn die Herde in eine Richtung frisst, dann frisst es halt mit. Das folgt immer der Herde. Das Schaf wird es blicken, wenn es in Neuseeland auf einer Koppel mit 1000 Hektar steht und selbst Entscheidungen treffen muss. Aber hier in unserer Kulturlandschaft mit engen Flächen, gesäten Feldern, muss ich diese Entscheidungen treffen. Und wenn ich die falschen treffe, dann ist es vielleicht schlimm. Hast du eine Hand? West, komm!
Soll ich das nehmen?
Nee, wir müssen ein Schaf hochziehen. Ja, wie gewonnen, so Taron. Aber das war mit Ansage. Das war mein Gulaschschaf. Leider die Nacht nicht überlebt. Na egal. Dumm gelaufen, aber so wie es heute Nacht geregnet hat, zu arg. Und Schafe lieben es, an der dümmsten Stelle zu verrecken. Aber es ist sackschwer. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Zur Not müssen wir ihn fragen, ob er uns hilft. Aber ich würde es gern vermeiden. Wir tun uns leicht an die Hinterbeine tatsächlich. Wenn wir beides an die Hinterbeine.
Wir ziehen es einfach nur, ja. Oder?
Du sagst mir, wenn du Pause willst, kurz oder so.
Mach gut.
Ah, das geht. Das geht besser als gedacht. Ja, jetzt kommt der schwierigste Punkt.
Rüberziehen.
Und gut. Machen wir kurz Pause. Hup! Steh! Steh! gut. Noch einmal zu den Netzen. Allein schindest du dich halt. Wie blöd. Noch ein letzter Zug. Ja. Das ist aber schwer. Direkt am Weg. Super. Heimatfrei. Hänger aufladen. Geh zurück, West einsteigen. Ich dreh kurz das Auto rum. Oh shit, tanken müssen wir auch. So, also, und dann ziehen wir es rauf. Jetzt verstecken wir noch unser totes Schäfle, so gut es geht. Dieses Schaf war chronisch austherapiert, es war lungenkrank, aber du konntest da nichts mehr machen. Nein. Trotzdem, wir hätten ihn ja fragen können, ob er ob er mit dem Traktor kommt und es rauszieht oder so. Aber die Bauern werden immer misstrauisch mit toten Schafen. Und das ist ja das Natürlichste, was es gibt. Wo es lebendes Vieh gibt, gibt es auch totes Vieh. Das ist so die Grundregel. Bleibt da, bleibt da. Lass gut sein. Lange ist es noch nicht tot. Ist noch gar nicht starr. Da rufe ich heute Abend die Tierkörperbeseitigungsanstalt an. Die schicken morgen früh einen LKW und die holen es.
Kann man nichts mehr.
Bitte? Nein. Nein. Ich meine, man muss auch sicher sein. Ich meine, ich kenne dieses Tier, ich weiß, was es hatte, aber wir haben ja keine so Sachen mehr wie Milzbrand oder so in Deutschland. Aus dem Grund, weil das alles schön gesetzlich geregelt ist, dass die Schäfer nicht noch anfangen. Früher, das war ja ein richtiger Beruf, der Schinder, der hat die toten Tiere das Fell abgezogen und noch gegirbt. Ich habe immer schon an Dörfern gehütet und da gab es dann die Schinderei oder so. Immer Gebäude außerhalb vom Dorf, wo sie dann die toten Tiere abgezogen haben. Das Schlimmste sind misstrauische Bauern. Perfekt. Es ist einfach so, bei so einer Stückzahl, das ist so wie ein kleines Dorf. Aber in einem kleinen Dorf ist auch jeden Tag irgendeiner krank. Und deshalb, wenn da einer hustet oder humpelt oder so, das ist normal. Aber Schafe, auf Deutsch ist es immer so schwierig zu sagen, auf Englisch ist es so schön, they love to die. deshalb ist es, ja, also sie sterben gerne, sehr schnell, unglaublich schnell. Da auf der anderen Seite von dem Gebüsch habe ich gestern Abend erstmal meine Pflanzen-App fragen müssen. Da steht ein Busch und ich war mir zu 90% sicher, dass es Rhododendron ist. Und da brauchen die halt zwei Blätter, sonst sind sie tot. So, und deshalb, aber es ist kein Rhododendron. Ich habe mich getäuscht. Aber sie fressen dann irgendwo ein Blättle oder irgendwas und dann liegen sie drin oder stirben einfach schnell. Deshalb bei Schafen. Kirschlorbeer, eine Eibe, ein Taxus, ein Rhododendron, alles scheiße. Alles immer nur scheiße. Ne, alles hoch, ja, höchst giftig.
Nee, schneiden Sie nicht mit der Eibe, dass die ihm nicht gut tut?
Zu spät. Okay. Das sind alles so Zierdinger, mit denen setzen die sich ja nicht auseinander. und die scheinen schon zu schmecken. Es ist nicht so, dass sie da sofort Bauchweh kriegen, die sterben halt sofort daran. Ja, da reichen schon Kleinstmengen, aber ich habe eigentlich schon geguckt, normal an dem Kirschlorbeer sollten sie nicht zu viel verwischt haben, aber Eibe und Rhododendron ist schlimmer. Genauso schlimm, aber sehr, sehr, sehr tödlich mit Kleinstmengen. Ja. Das sind dann solche Fälle, dann liegt morgens eins im Pirch und ja. Boah, hier habe ich gestern im Regen und Sturm und da war es so dunkel schon. Doch, aber alles in allem ist doch heute sehr, sehr positiv gegangen. Wir sind gut rübergekommen, das Wetter hat gepasst, das Lamm ist wieder da. Wir haben keine großen Flurschäden gemacht. Und morgen ist es entspannter, tatsächlich, weil die Flächen zusammenhängender sind, nicht so viel Zickzack durch die Äcker. Ich ziehe noch weiter südlich, vielleicht noch eine Woche. Und ab dann ziehe ich eine Woche östlich, bleib da ein paar Tage, ziehe wieder eine Woche, drei, vier Tage östlich. Dann bin ich an der bayerischen Grenze. Das sind große Distanzen noch. Biberach, Laupheim und dann ein bisschen rechts unten noch Schwendi. Aber Schwendi ist für mich der südöstlichste Punkt. Und dann geht es in einem Seitental hoch bis Ulm fast.
In der nächsten Episode in einer Woche geht es vor allem um die Tiere, mit denen Jonas Henniger unterwegs ist. Und das sind nicht nur seine Schafe. Wir erfahren, wie man solch eine Herde steuert und was der Ruf Furche bedeutet. Im Archiv der Straße. Ein Podcast von Uwe Kassai. Entstanden mit der Unterstützung der Stadt Stuttgart, der Bürgerstiftung Stuttgart und der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg. Und herzlichen Dank an die Bad Urachal Schäfer-Musik dafür, dass ich ihre Musikanspielung hier verwenden darf. Das Archiv der Straße 2026.